Jedes Auto der Welt fährt mit Hamelner Erfindungen.
Hameln, ein Automuseum, wieso?
Hameln hat eine Autogeschichte, die die wenigsten Menschen auf der Welt kennen, oft schon aus der Nähe nicht. Denn in Hameln wurden von 1908 bis 1929 Autos gebaut. Jedes Auto der Welt fährt mit Hamelner Erfindungen. Das ist der Aluminiumkolben, das sind die Aluminiumfelgen, und das ist der erste Benzineinspritzmotor der Welt, Ende der 20er Jahre.
Das bedeutet, dass die Autofertigung in Hameln, die ja sicherlich sehr früh im vergangenen Jahrhundert war, damals schon Aluminiumkolben in den Motoren verwendete.
Dazu muss ich sagen, Walter von Selve, der später das Hamelner Werk kaufte, die Familie selber hatte im Märkischen, sprich Altena, Lüdenscheid und so weiter, mehrere Werke mit ca. 4000 Beschäftigten, galt als der Aluminiumpapst der Welt. Diese Firma war spezialisiert und hat damals fast sämtliche Autofirmen in Europa mit ihren Teilen beliefert.
Was war der Grund? Bei Aluminium ist mir bekannt, braucht man Bauxit und man braucht sehr viel Strom. Beides hatte man in Hameln oder hatte man das nicht? Musste man dafür sorgen?
Es war so, dass ein Herr Hartmann aus Eisenach 1907 nach Hameln kam mit einer fertigen Konstruktion, den er später bei der Produktion Kolibri nannte. Und er hat hier 1907 die Firma Norddeutsche Automobilwerke Hameln gegründet. Und bereits im März 1908 hat er die Fahrzeuge verkauft, die ersten das Werk verlassen im März. Erst als Zweisitzer und später im Herbst auch als Viersitzer. Das war ein kleiner Zweizylinder mit 950 Kubik Hubraum und mit 7,5 PS der Zweisitzer und der Viersitzer mit 8 PS gleichen Hubraums und einer Spitzengeschwindigkeit von rasanten gut 40 km/h.
Die Automobilwerke zu dem Zeitpunkt begannen. Sie entstanden in der Regel aus technischen Werkstätten, aus Fahrradbau, Mopedbau. War das bei Ihnen in Hameln ähnlich? Was waren die Ursprünge des Automobilwerks, wie Sie sagen, Norddeutsches Automobilwerk Hameln, NAW als Kürzel auf den Kühlern.
Kurz ausgedrückt, Herr Hartmann stammte aus einer Fahrradfabrik. Das heißt, er und sein Bruder und er hatten gemeinsam in Eisenach eine Fahrradfabrik, eine sehr gut gehende. Und in diesem Zusammenhang hat er sich als Bruder damit beschäftigt, irgendwo Autos zu produzieren. Hat das dann auch schließlich entwickelt dort, hatte in Berlin einen Karosseriebauer gefunden, der ihm die Karosserien lieferte. Und so ist das, hat hier in Hameln die besten Bedingungen gefunden, um das Werk aufzubauen für damalige Fälle. Die Grundlagen waren damals hervorragend, denn Hameln hatte Schifffahrt, Hameln hatte einen Eisenbahnknotenpunkt, es war übrigens die Hauptfrachtstrecke von Berlin ins Ruhrgebiet. Und es war außerdem straßenmäßig, war sehr gut angebunden. Also insofern muss man sagen, nebenbei bemerkt, die Straße Hameln, Hannover war die modernste Chaussee der, kann man so sagen, der ganzen Welt.
Oh, hochinteressant. Dann hatte man gleich die Versuchsstrecke vor der Tür liegen. Zu dem Zeitpunkt, der Name sagt es, Kolibri. Der Kolibri ist ein sehr kleiner Vogel. Das Automodell war ein kleiner Wagen. Das war also ein Fahrzeug für die Masse schon beabsichtigt, nicht ein technisches Fahrzeug mit besonderen Leckerbissen für die Creme de la Creme, sondern Autos fürs Volk.
Das Wort Volk muss man hier leider zum damaligen Zeitpunkt noch in Frage stellen, denn das Volk hatte noch nicht so viel Geld, um sich ein solches Fahrzeug leisten zu können. Das Entscheidende war aber, Zielgruppen waren Ärzte, Apotheker und Geschäftsleute, die im Nahbereich sich beweglich sein wollten. Das war die Zielgruppe. Und es hat also derartig gut eingeschlagen, dass allein nach England insgesamt über 1000 Kolibris geliefert worden sind.
Herr Burkhardt, ich muss noch mal auf die Kolben zurückkommen. Was war das auslösende Moment? Weiß man das heute noch? Wieso aus Aluminium hergestellte Kolben in diese Fahrzeuge gebaut wurden?
Die Firma Selve, derselbe, man kann sagen Familienkonzern, hatte ja über 4000 Belegschaftsmitglieder, fertigte Schiffsmotoren, Bootsmotoren, Automotoren, für Stationärmotoren, für Luftschiffemotoren. Also die Firma Selve hatte eine ganz große Bandbreite. Im Märkischen, Altena und Lüdenscheid und Werdohl, aus dieser Ecke, waren es 4 Städte oder Regionen, wo Fabrikshallen waren. Und die belieferten die gesamte europäische Autoindustrie, beispielsweise Maybach. Maybach wäre nie so hätte seine technischen Möglichkeiten nie so ausnutzen können, wenn es nicht eine Firma Selve gegeben hätte, die für ihn die Grundlagen, sprich die Aluminiumteile, gefertigt hätte und geliefert hätte.
Herr Burkhardt, das habe ich verstanden, das war mir nicht so schlüssig, bedingt dadurch, dass wir einerseits die NAW-Firma haben, von Herrn Hartmann mit dem Bau des Kolibri 1907. Wie ging die Entwicklung weiter? Dann nach dem Kolibri kam der größere.
Nein, das kann man nicht so einfach sagen. Jedes Jahr kam ein neues Modell. Der Kolibri wurde von Jahr zu Jahr größer. Und in der Endausführung hatte er 4 Zylinder und das Modell 1911 und hatte immerhin bis zu 15 PS, waren 4 Sitzer. Und es war schon ein recht respektables, kleines Auto, aber respektabel. Und dann hat man danach eben, Ihre Fragestellung zu beantworten, den Sperber als größeres Modell rausgebracht. Das war das Modell 1912, was Ende 1911, zweite Jahreshälfte, auf den Markt kam.
Unter NAW?
Unter NAW. Okay. Die Norddeutschen Automobilwerke, Herr Hartmann, hat natürlich, das ist ganz klar, war an für sich ein richtiger Autonarr und hat also hervorragende Autos gefahren. Sowohl der Kolibri als auch der Sperber wurden in alle Welt exportiert. Es existieren heute noch in Neuseeland 2 Sperber. Das muss man sich mal so mal vorstellen, wo das ist, wie kommen die dahin, diese Entfernung. Also bitte, das sind schon Fahrzeuge gewesen, die beachtenswert waren. Und jetzt die Frage, warum Selve, NAW, Selve nach Hameln, das hatte einen einfachen Grund. Der Aluminiumkolben ließ sich trotz aller Versuche nicht in der Autoindustrie etablieren. Walter von Selve hat alles versucht. Es war nicht möglich. Ja? Und aus diesem Grunde, man muss also immerhin wissen, dass Mercedes erst 1927 mit den Aluminiumkolben eingeführt hatte, bis dahin Graugusskolben hatte. Und er kannte aus der Verbindung als Lieferant, kannte er den Herrn Hartmann sehr gut. Und dann hat er das entdeckt, die Möglichkeit hat. Er hat sich gesagt, ich muss ein eigenes Autowerk haben, um das zu beweisen, dass die Aluminiumkolben halten. Und der Zufall wollte es, dass Herr Hartmann ein Kriegsgegner war. Er musste völlig widerwillig im Krieg für den Krieg arbeiten.
Also Rüstungsgüter
tragen, das mussten andere ja auch, das war in allen Ländern so üblich. Aber da ein Kriegsverhandler hat er diesen Weichpunkt von ihm erfasst, hat gesagt, pass mal auf, ich kaufe dir zum anständigen Preis dein Werk ab, während des Krieges, und zwar im Jahr 1917.
Die Geschichtsbücher sagen uns, der Versailler Vertrag führte zu einer Entindustrialisierung von Deutschland, in dem die Siegermächte nach dem Ersten Weltkrieg auch schon Restriktionen erließen und Manufakturen demontierten und in deren Länder verbrachten. Das heißt, dass dieser Kelch ist an Selve vorbeigegangen.
Der ist insofern an Selve vorbeigegangen, weil erstens es sich bei dem Hamener Produkten nicht um ein großes Fahrzeug handelte, sondern um einen relativ kleinen Wagen. Der war ja für die Masse erlaubt oder für die Bevölkerung oder für die Geschäftsleute.
Interessant, ja.
Und der zweite Punkt ist der, kleines Beispiel, hier nachzusehen an unserem Sperberselben, möchte ich ihn mal einfach nennen. Sie sehen von den anderen Sperber, sie haben alle einen Messingkühler.
Ja.
Dieser Wagen hat keinen Messingkühler. Was beweist, dass er noch 19, und aufgrund der niedrigen Fahrgestellnummer, dass er noch 1918 produziert worden ist, also unmittelbar nach dem Krieg. Man hat ja während des Krieges auch für den Krieg arbeiten müssen. Man hat aber den Kühler, da man Messing knapp war, man es nicht kriegen konnte, mit verzinktem Blech gemacht.
Wie ging es weiter? Wie kam es zu einem Ende? War es der Weltwirtschaftskrise geschuldet, dasselbe?
Das kann man so nicht sagen. Nach dem Ersten Weltkrieg hat die Firma Selve sich einen sehr guten Konstrukteur, der hat den neuen Selve entworfen, der 1900, Ende zweite Jahr 20 auf den Markt kam. Und dann ging es weiter über einen gewissen Herrn Slevogt, den ich später auch noch mal erwähnen werde, in die zweite Hälfte der 20er Jahre, wo sich also die finanziellen Dinge, vorher war die Inflation gewesen und dann kam die Zuspitzung, die Amerikaner drangen auf den deutschen Markt, viel mit ihren Serienprodukten, Fließbandprodukten in Deutschland.
Ford und Opel.
Ja, Chevrolet und so weiter. Chevrolet sehen wir sehr viel, Buick und wir sehen, also dies waren ja alle schon Fließbandprodukte. Und hinzu kam natürlich auch, und das war auch problematisch für die gesamte deutsche Autoindustrie, sie hatten ja praktisch die Siegermächte, brauchten in Deutschland keine Steuern zu bezahlen. So hat sie einen doppelten Vorteil. Und nirgends sonst, zu keiner Zeit, sind so viel amerikanische oder ausländische Fahrzeuge in Deutschland verkauft worden, wie der Siegermächte, wie gerade in den 20er Jahren.
Herr Burkhardt, für heute bleibt mir nur, ich sagte es schon, Danke zu sagen für dieses überaus interessante Gespräch. Und ich freue mich auf einen weiteren Termin mit Ihnen, in dem wir tiefer in die Industrie von der Automobilfertigung in der Rattenfängerstadt Hameln steigen werden. Vielen Dank.
Danke sehr.